Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9Natri-Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Frank Diemers Leitfaden Physiotherapie in der Orthopädie und Traumatologie ist ein deutschsprachiges Fach und Nachschlagewerk für die physiotherapeutische Arbeit mit muskuloskeletalen und traumatologischen Beschwerden. Die hier vorliegende dritte Auflage von 2017, herausgegeben gemeinsam mit Heiko Lowak und Volker Sutor, verbindet Grundlagenwissen mit einer konsequent an der klinischen Anwendung ausgerichteten Darstellung. Im Zentrum stehen nicht lediglich isolierte Diagnosen oder festgelegte Therapieschulen, sondern die strukturierte physiotherapeutische Befundung von Körperregionen, Gewebestrukturen und funktionellen Zusammenhängen. Das Buch behandelt unter anderem Grundlagen evidenzbasierten Arbeitens, Schmerzphysiologie, Wundheilung und Clinical Reasoning sowie Pathologien der Extremitäten, des Beckens und der Wirbelsäule. Charakteristisch sind die einleitenden Gelenksteckbriefe, erläuternde Abbildungen, Fallbeispiele und ein umfangreicher Übungsteil. Damit verfolgt der Band vor allem einen praktischen Zweck, er soll Therapeutinnen und Therapeuten helfen, Informationen rasch einzuordnen, individuelle Befunde zu formulieren und nachvollziehbare, symptombezogene Behandlungsstrategien zu planen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Befundorientierung statt starrer Behandlungskonzepte. Ein prägendes Merkmal des Leitfadens ist seine Ausrichtung auf den individuellen physiotherapeutischen Befund. Die Darstellung folgt zwar Krankheitsbildern und Körperregionen, rückt jedoch zugleich die jeweils betroffenen Strukturen, Funktionen und klinisch erkennbaren Probleme in den Vordergrund. Das ist für die orthopädisch-traumatologische Rehabilitation wesentlich. Eine medizinische Diagnose beschreibt nicht automatisch Belastbarkeit, Bewegungsverhalten, Schmerzmechanismen oder Teilhabeeinschränkungen eines konkreten Menschen. Zwei Personen mit derselben Diagnose können unterschiedliche Beschwerden, funktionelle Defizite und Rehabilitationsziele aufweisen. Der Band vermittelt daher eine symptombezogene und konzeptunabhängige Orientierung. Er legt nicht nahe, eine Pathologie reflexhaft mit einem einzelnen Behandlungsverfahren zu beantworten, sondern Befunde systematisch zu erheben und daraus begründete Entscheidungen abzuleiten. Die Gliederung nach Körperregionen und funktionellen Zusammenhängen unterstützt dieses Vorgehen, weil sie anatomische Kenntnisse mit der Untersuchung und praktischen Therapieplanung verknüpft. Für die tägliche Arbeit bedeutet das vor allem mehr Struktur. Welche Informationen sind für den Befund relevant? Welche Einschränkungen müssen priorisiert werden? Und wie lässt sich eine Maßnahme an Belastbarkeit und Zielsetzung anpassen? Der Leitfaden ersetzt klinisches Urteil nicht, bietet aber einen fachlich geordneten Rahmen dafür. Gerade für Berufsanfänger ist diese Verbindung aus Diagnosewissen und Befundlogik hilfreich. Erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten können sie zur Überprüfung ihrer eigenen Entscheidungswege nutzen. Zweitens, evidenzbasierte Grundlagen als Basis klinischer Entscheidungen. Der vordere Teil des Buches behandelt grundlegende Themen des physiotherapeutischen Handelns. Darunter evidenzbasiertes Arbeiten, Clinical Reasoning, Schmerzphysiologie, Wundheilung und motorische Grundeigenschaften. Diese Inhalte sind keine bloße theoretische Einleitung, sondern bilden die Voraussetzung dafür, orthopädische und traumatologische Interventionen nachvollziehbar zu begründen. Evidenzbasiertes Arbeiten wird dabei sinnvollerweise nicht auf das Lesen von Studien reduziert. Für die Behandlungspraxis muss externe wissenschaftliche Erkenntnis mit klinischer Erfahrung sowie mit dem Befund, den Zielen und der individuellen Situation der behandelten Person verbunden werden. Der Leitfaden positioniert sich damit gegen eine rein schematische Anwendung von Methoden. Besonders relevant ist dies bei Beschwerden des Bewegungsapparats, bei denen Schmerz, Gewebereizung, Bewegungsangst, Trainingszustand und alltägliche Belastungen häufig zusammenwirken. Grundlagen zu Heilungsprozessen und Belastungssteuerung helfen, therapeutische Maßnahmen zeitlich angemessen zu planen, ohne aus einer Diagnose vorschnell eine starre Prognose abzuleiten. Auch die Einbindung der ICF-Perspektive, die in Rezensionen hervorgehoben wird, erweitert den Blick über einzelne Körperfunktionen hinaus auf Aktivitäten und Teilhabe. Das Buch bleibt ein Praxisleitfaden, keine systematische Methodenlehre der Forschung. Seine Stärke liegt daher weniger in einer vollständigen wissenschaftstheoretischen Vertiefung als darin, wissenschaftliche Orientierung und klinische Anwendbarkeit miteinander zu verbinden. Drittens, Gelenksteckbriefe und regionale Ordnung für schnelles Nachschlagen. Die sogenannten Gelenksteckbriefe zu Beginn der Kapitel gehören zu den klarsten didaktischen Eigenheiten des Bandes. Sie verdichten zentrale anatomische und funktionelle Informationen zu einer Körperregion, bevor einzelne Pathologien, Befundaspekte und therapeutische Überlegungen folgen. Diese Form ist für ein Nachschlagewerk besonders zweckmäßig. Im Praxisalltag wird selten ein ganzes Kapitel linear gelesen. Häufiger besteht der Bedarf, eine Struktur, eine typische Funktionsbeziehung oder einen diagnostischen Ausgangspunkt kurzfristig zu überprüfen. Die Steckbriefe schaffen dafür eine gemeinsame Orientierungsebene und reduzieren das Risiko, ein Krankheitsbild losgelöst von Anatomie und Funktion zu betrachten. Ergänzt wird dies durch eine Gliederung nach unteren und oberen Extremitäten, Beckenring und Wirbelsäulenabschnitten. Dadurch kann der Leser von der Körperregion zu möglichen Pathologien und weiter zu Befund- oder Behandlungsfragen navigieren. Anschauliche Zeichnungen, diagnostische Abbildungen und Fotografien unterstützen diesen Aufbau. Ihr Nutzen liegt vor allem in der Verständnissicherung anatomischer Verhältnisse. Untersuchungssituationen oder Übungspositionen lassen sich häufig schneller erfassen als durch Text allein. Rezensionen bestätigen überwiegend die Übersichtlichkeit und die klare Struktur, weisen aber auch darauf hin, dass nicht jedes seltene Krankheitsbild abgedeckt ist. Das ist eine nachvollziehbare Grenze eines kompakten Leitfadens. Er priorisiert häufige und praxisrelevante Konstellationen, ohne ein vollständiges Speziallexikon zu sein. Viertens. Fallbeispiele als Brücke von Untersuchung zu Behandlungsplanung. Fallbeispiele am Ende der Kapitel erfüllen im Leitfaden eine methodische Funktion. Sie verbinden die zuvor dargestellten Grundlagen, Pathologien und Befundprinzipien mit einer möglichen klinischen Vorgehensweise. Gerade in der Ausbildung besteht häufig eine Lücke zwischen dem Wissen über Anatomie oder Diagnosen und der Frage, wie daraus eine geordnete Untersuchung und Therapieplanung entsteht. Ein Fallbeispiel kann diese Lücke nicht endgültig schließen. Aber es macht die Abfolge klinischen Denkens sichtbar, Informationen werden erhoben, relevante Probleme eingegrenzt. Ziele abgeleitet und Maßnahmen in einen nachvollziehbaren Zusammenhang gestellt. Wichtig ist, solche Beispiele nicht als unveränderliche Musterbehandlungen zu lesen. Ihre Stärke liegt gerade darin, eine Struktur für die Individualisierung zu zeigen, nicht darin, für jede Person dieselbe Therapie vorzuschreiben. Das passt zur insgesamt konzeptunabhängigen Ausrichtung des Buches. Praktisch hilft dies insbesondere Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern. Die Priorisierung in der Befundung zu üben und die Verbindung zwischen Symptomen, Funktion und Belastung besser zu verstehen. Auch erfahrene Fachkräfte können Fallverläufe nutzen, um die eigene klinische Argumentation kritisch abzugleichen. Die Beispiele ergänzen die sachliche Nachschlageform um Anwendungskontext, ohne den Anspruch zu erheben, die Vielfalt realer Verläufe vollständig abzubilden. Damit bleibt der Leitfaden fachlich realistisch. Er liefert Orientierung für Entscheidungen, nicht die Illusion einer standardisierbaren Lösung für komplexe Rehabilitationsverläufe. Schließlich medizinische Trainingstherapie und Übungsplanung in der Rehabilitation. Ein umfangreicher Übungsteil mit zahlreichen Fotografien richtet den Blick auf die medizinische Trainingstherapie als festen Bestandteil physiotherapeutischer Rehabilitation. Diese Gewichtung ist in Orthopädie und Traumatologie folgerichtig. Nach Verletzungen, Operationen oder bei muskuloskeletalen Beschwerden reicht es häufig nicht aus, Symptome kurzfristig zu beeinflussen. Belastbarkeit, Kraft, Beweglichkeit, Koordination und Vertrauen in Bewegung müssen, abhängig von Befund und Heilungsphase, wieder aufgebaut werden. Der Leitfaden verknüpft deshalb theoretische Grundlagen der Trainingslehre mit der praktischen Erstellung von Trainingsplänen. Fotos erleichtern dabei vor allem die eindeutige Vermittlung von Ausgangspositionen und Bewegungsabläufen. Ihr Wert besteht in der Planung und Kommunikation. Sie ersetzen jedoch weder die Beobachtung der individuellen Ausführung noch die Anpassung von Dosierung, Belastung und Progression. Die Einbettung des Übungsteils in ein befundleitendes Gesamtkonzept ist entscheidend. Übungen werden nicht als universelle Lösungen präsentiert, sondern müssen zu Pathologie, Beschwerden, funktionellen Einschränkungen und Rehabilitationsziel passen. Der BEND unterstützt somit eine aktive, belastungsorientierte Perspektive der Physiotherapie, ohne passive oder beratende Maßnahmen grundsätzlich auszublenden. Seine praktische Grenze liegt darin, dass einzelne Fotos stets Momentaufnahmen sind und komplexe Bewegungsqualität nur begrenzt abbilden können. Als Arbeitsgrundlage für Übungsauswahl und Trainingsstruktur bietet der Abschnitt dennoch einen konkreten Nutzen, insbesondere wenn er mit klinischer Untersuchung und Verlaufskontrolle kombiniert wird. Zusammenfassend: Der Leitfaden Physiotherapie in der Orthopädie und Traumatologie richtet sich vorrangig an Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten in Ausbildung, Berufseinstieg und Praxis, die im muskuloskeletalen, orthopädischen oder traumatologischen Bereich arbeiten. Auch erfahrene Behandelnde können ihn als kompakte Orientierung für Befundung, Pathologieüberblick und Trainingsplanung einsetzen. Sein Nutzen liegt weniger darin, eine einzelne therapeutische Schule umfassend zu vertreten, als darin, klinisches Vorgehen über Körperregion, Struktur, Funktion und individuelle Beschwerden zu ordnen. Diese Ausrichtung ist zugleich sein wichtigstes Unterscheidungsmerkmal gegenüber vielen Lehrbüchern, die entweder diagnosispezifisch, methodenzentriert oder primär theoretisch aufgebaut sind. Besonders praktisch sind die Gelenksteckbriefe, die regionale Gliederung, Fallbeispiele und der bebilderte Übungsteil. Sie machen aus umfangreichem Fachwissen ein Arbeitsmittel, das sich sowohl zum gezielten Nachschlagen als auch zum Wiederholen eignet. Die Einbindung von Evidenzorientierung, ICF-bezogenen Überlegungen und Clinical Reasoning verhindert dabei, dass Übungen oder Techniken isoliert betrachtet werden. Stattdessen wird ihre Auswahl an Befund, Belastbarkeit und Therapiezielen zurückgebunden. Wer seltene Spezialpathologien oder eine tiefgehende Darstellung einzelner Hilfsmittelversorgungen sucht, wird ergänzende Fachliteratur benötigen. Gerade diese Begrenzung entspricht jedoch dem Charakter eines Leitfadens. Der Band überzeugt als breit angelegtes, klar strukturiertes Referenzwerk, das wissenschaftliche Grundlagen, klinische Denkprozesse und konkrete Rehabilitationspraxis in einer für den Berufsalltag nutzbaren Form zusammenführt. Wenn Sie unterstützen möchten, Frank Diemer, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.